Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
Heute spontan.
Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem.
Anstelle von.
Die Fliege mit Shredder. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Spielkinder unter Supervision. Kawabanga! Wir wollen heute über die Teenage Mutant Ninja Turtles reden und haben uns schon sehr, sehr lange auf den Film gefreut. Und ob sich diese Freude eben in Wohlwollen aufgelöst hat oder nicht, erfahrt ihr heute hier im Podcast. Und wenn ich von wir spreche, bin ich natürlich nicht allein. Mit mir ist die Katrin da. Herzlich willkommen, Katrin!
Hallo!
Ja, frag mich, warum der Shredder nicht kommen konnte.
Warum konnte der Shredder denn nicht kommen?
Der Shredder konnte nicht kommen, weil er crank war. Ach komm, der war Killer. Wenn der nicht gut war, weiß ich auch nicht. Ich könnte direkt abschalten, besser wird's heute nicht mehr. Ja, wie geht's dir, Katrin?
Ganz gut.
Das ist cool. Wenn es mit solchen Gesprächspartnern macht auch immer Freude und Spaß und vor allem ist es auch sehr sinnvoll, einen Podcast zu pflegen. Wenn ihr so also ein bisschen wissen wollt, was euch erwartet, wir werden uns heute eben den Film anschauen, spoilerfrei ganz kurz sagen, wie war unsere Meinung zu dem Film und dann aber nochmal einen langen Spoilerteil machen, wo wir den Film zerhackstückeln und davor haben wir immer so ein Part, wo wir nochmal über ein allgemeines Thema reden und da meine Frau offensichtlich gar nichts mit mir zu besprechen hat, würden wir auch sofort damit starten, es sei denn, es gibt irgendwas Aktuelles. Wir könnten jetzt erzählen, dass wir wieder alleine in dem Kinofilm waren. Mhm. Aber es hat sich so standardisiert, ne? Das braucht man schon gar nicht mehr erzählen, oder?
Ja, vielleicht kann man noch mal ein bisschen die Umstände beschreiben, wie es im Kino war, weil es war bei uns ja ein bisschen unterschiedlich. Ich fand es sehr interessant, was für Publikum im Kino war, weil dieser Film, erstmal hat mich das sehr gewundert, der lief halt nur zu so Nachmittagszeiten, also wirklich eher zu Zeitpunkten, wo wirklich Kinder ins Kino gehen und das ist halt so, die Filme, die wir sonst gucken, sind halt auch mal abends so, ne? Und das war tatsächlich so das komplette Publikum irgendwie aus Kindern mit Eltern oder Großeltern bestanden. Nur da waren da noch so zwei Boys, die waren so Mitte, Anfang 20 und ich. Und ich war so, ja, yeah, geil, ich bin nicht die Einzige, die hier ein bisschen älter als 7 ist und ins Kino geht. Aber ich frag mich, weil bei denen, ob das wirklich, also ob die tatsächlich die Gruppe ist, die dieser Film ansprechen wollte, weil dass dieser Film mich anspricht, ist irgendwie klar, da ich die Turtles aus den 80ern kenne. Und bei den Kiddies ist es auch klar, weil die halt die Turtles jetzt kennen und das halt so ein animierter Film ist. Aber was die beiden Jungs da wollten, das, oder jungen Männer, da wollten, das war mir nicht genau klar.
Vielleicht waren das Nerds. Sahen die gut aus? Oder
ja,
sahen die
voll. Das waren so Pumperboys.
Echt?
Ja.
Haben die dich angesprochen? Also so,
ja, die haben mich voll angemacht. Die haben gesagt, boah, die siehst voll gut aus. Was machst du denn hier allein im Kino? Nein, natürlich nicht.
Ich meine mit angesprochen, ob sie dich quasi im Allgemeinen, ob sie dein Geschmack waren.
Nein.
Uiuiuiui.
Du bist mein Geschmack.
Ja, ich wusste ja nicht. Also, man kann ja kurz mal nach den 20-jährigen Pumperboys fragen, die mit dir quasi im Schildkrötenfilm zusammen sind, während ich mich zu Hause wie ein Mann um die Kinder kümmere. Ja, nee, bei mir war aber das Publikum tatsächlich eigentlich ähnlich. Also es waren sehr viele Eltern mit Kindern irgendwie. Der, glaube ich, signifikante Unterschied war dann, dass ich so eine Gruppe von 13-Jährigen, sie haben auch ihr Alter mittendrin irgendwann gesagt, das war jetzt nicht geschätzt, 13-Jährigen Vollassis drin hatte. Ich kam so ins Kino rein, war relativ früh und es saß hinten schon so eine ganze Reihe, wo ich dachte, mein Gott, ich brauche nur eure Gesichter sehen und ich weiß, was Phase ist, so. Und dann kamen nochmal drei Stück, die haben sich nicht nach hinten gesetzt, sondern irgendwo in die Mitte des Kinos und auf einmal so kam, ey, Mark, bist du das? Und so haben die quasi festgestellt, dass sie sich kennen und haben dann angefangen, über das ganze Kino hinweg schreiend miteinander zu kommunizieren, haben dann quasi festgestellt, dass es eigentlich auch viel geiler ist, sich mit Sachen zu bewerfen. Dabei haben sie dann irgendeinem Typen quasi getroffen, der nicht dazu gehörte, der neben einem etwas größeren Kerl saß, der dann gesagt hat, ey, wenn du meinen Bruder noch einmal mit irgendwas triffst, hau ich dir auf die Fresse. Ab da war so ein bisschen ruhiger und dann sind sie aber im Film nochmal, drei von denen saßen direkt vor mir im Film eskaliert, sodass ich quasi sehr deutliche, unfreundliche Worte gewählt habe, die ich hier so nicht wiedergeben möchte auf Band, weil ich mich nicht haftbar machen möchte. Das hat dann auch geholfen, aber dann haben sie sich mitten im Film, haben die drei sind ihnen aufgestanden und haben gesagt, ey, der Film ist voll scheiße, haben die nach hinten gerufen, wir gehen jetzt, Leute, wir gehen jetzt. Und ich dachte mir so, ey, was geht bei euch? So, wenn ihr keinen Bock auf den Film habt, warum geht ihr überhaupt in den Film rein? Ich meine, gut, ich habe auch schon mal, hast du schon mal einen Film verlassen? Also eigentlich, also.
Nee.
Okay, ich habe schon mal einen Film verlassen.
Welchen?
Das war Batman Forever.
Du hast Batman Forever verlassen?
Ich warte, war es Batman Forever oder?
Kunstbanause.
Nee, oder Batman und Robin. Der Michael Schumacher, ja. Batman mit
Michael Clooney.
Nee, mit. Wie heißt der denn jetzt hier? Mit Mr. Freeze.
Achso, ja.
Du hast Kunstbanause?
Ja, also die sind ja mega trash. Also.
Okay, ich fand den richtig kacke und dann bin ich gegangen.
Ja, ich habe den voll abgefeiert. Ich war ja ein paar Jahre jünger als du damals. Und ich fand es mega geil, aber irgendwie auch schon auf so eine Trash-Art und Weise geil. Der ist auch so trashig. George Clooney guckt ja auch in die Kamera und sowas und man sieht Batmans Arsch.
Ach, vielleicht sollten wir, aber ich finde, wir sollten mal die ganzen alten Batman-Filme verpodcasten. Haben wir doch jetzt ein wunderbares Thema, wo wir reden können.
Gut angestoßen, auf jeden Fall, ja.
Die Frage ist, wenn man George Clooneys Kamera, den Arsch in der Kamera sieht, ist das dann Kunst? Und das war das, was wir uns heute als Thementalk genommen haben. Wir haben sicherlich mal in einem Videospiel-Podcast mit der Frage, wir haben einen tollen Videospiel-Podcast zum Thema Videospiele und Kunst, aber da das auch nicht jeder hört, haben wir gedacht, vielleicht macht es nochmal Sinn, darüber zu reden. Sicherlich eine Meinung, die wir häufiger vielleicht bei uns auch vorkommt. Aber die Frage ist, was ist überhaupt Kunst? Und dieser Frage wollten wir uns vor dem Film nochmal stellen, weil der Film ja irgendwie auch so einen sehr außergewöhnlichen Artstyle hat. Und dann ist die Frage, ist sowas dann Kunst oder ist es das eben nicht? Du musst das jetzt nicht am Film erklären, aber was ist für dich, wo fängt Kunst an, wo hört Kunst für dich auf?
Also ich finde, da wir ja dieses Gespräch schon mal oder diese Diskussion schon mal hatten, ich weiß, dass ich daraus relativ geprägt hervorgegangen bin, da ich Kunst sehr weit stecken würde. Entweder muss es intendierte Kunst sein, also ich als Erschaffender muss wollen, dass es Kunst ist, oder ich als Rezipient betitel es als Kunst. Also ich finde, Kunst kann von zwei Seiten gelesen werden. Und alles Erschaffene kann Kunst sein. Punkt. Also das war tatsächlich, also so würde ich es als Definition anwenden. Also Kunst ist das Gegensätzliche vom Natürlichen. Also so ein Wald ist keine Kunst. Es sei denn, es ist ein gezeichneter Wald oder ein künstlich angelegter Wald mit einer gewissen Intention. Sowas, genau.
Also genau, okay, du würdest sagen, bei Kunst muss es eine menschliche Schöpferkraft gegeben haben oder noch nicht mal eine menschliche, also
ja, das stimmt tatsächlich, also.
Wobei, dann kann man ja wieder sagen, wenn es jetzt Gott gibt, dann kann Natur auch Kunst sein, ne? Dann ist es die Kunst Gottes.
Ja, obwohl, also ich würde Gott aus dieser Definition mal rauslassen.
Also wir sagen jetzt einfach mal, der Einfachheit halber von einem Menschen geschaffen, wobei man sich dann natürlich fragen kann, wenn wir jetzt irgendwie einen begabten Delfin haben, der irgendwie mit dem Mund.
Es gibt doch auch Schweine, die zeichnen oder irgendwelche.
Schweine, die zeichnen?
Ja.
Voll krass, echt jetzt so richtig, also.
Ja, die tunken dann den Pinsel ein, halten den Pinsel in ihrem Schnäuzchen und malen dann so ein Bild damit.
Wie
dann für viel Geld verkauft oder irgendwelche, also, Gorillas oder so, die auch malen.
Tunken die das dann in Farbe oder in den Schlamm, durch den die laufen? Also,
die haben dann so Farbtöpfchen. Also es gibt dieses eine Schwein, ich weiß nicht, ich habe das mal irgendwann mal irgendwo gesehen, aber
ich habe
Galileo geguckt habe oder irgendwie sowas.
Oh geil, du hast Galileo geguckt.
Ja, du nicht?
Also auf jeden Fall finde ich, also klar, was du sagst, interessant und kann das auch fast unterschreiben. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist, wenn jetzt jemand nicht intendiert hat, selber Kunst zu betreiben und am Ende ist es doch für jemanden Kunst? Ist es
ja, genau. Also es muss entweder der Erschaffende oder der, ich sag mal, Rezipient das als Kunst betiteln.
Okay, dann kann ich das so 100% unterschreiben und möchte vielleicht an der Stelle dann einfach nochmal loswerden, dass ich diesen elitären Kunstbegriff, mit dem wir irgendwie so aufgewachsen sind, ich finde den ganz schlimm mittlerweile. Also ich finde den wirklich so ablehnenswert, wie er nur ist. Also so. Die Frage ist ja auch, dann haben sich so bestimmte Sachen, wir haben ja so Hochkaräterkunst. Ich nehme jetzt mal sowas raus wie die Mona Lisa.
Ja.
Ist das dann Kunst für uns alle? Also ich meine, das ist jetzt auch noch, in dem Fall finde ich immer so schwer, weil das Wort Kunst und dann gemaltes und das muss man ja auch nochmal trennen, das muss ja kein gemaltes Produkt sein, sondern es kann ja auch einfach ein Film oder irgendwas.
Ja.
Genau, du hast es ja gerade sehr schön auch definiert, brauchen wir jetzt nicht mehr nochmal drüber reden. Aber ist dann die Mona Lisa für uns alle Kunst, weil wir das jetzt so tradiert bekommen haben? oder weil sie das wirklich ist. Also bei der Mona Lisa würden jetzt ganz viele natürlich direkt aufschreien und sagen, ja, die Mona Lisa ist doch das Paradebeispiel für Kunst. So, aber trotzdem, so, das nervt mich halt immer noch. Also wir haben auch bei uns, ich glaube, das kann man auch sagen, ohne dass man den Kollegen gegenüber feindlich ist, aber wir hätten durchaus Kollegen, mit denen man diskutieren kann, die dann zum Beispiel so eine Aussage treffen, das weiß ich, dass diese Aussage getroffen wird, ein Manga ist keine Kunst. So, und das finde ich ja halt total schwierig. Und ich finde das halt auch so total wichtig, dass wir irgendwie uns dem Kunstbegriff öffnen. Und vielleicht ist auch, also auch das werde ich schon mal gesagt haben, zum Beispiel so ein Harry Potter, was Millionen von Menschen angesprochen hat, mehr Kunst als dann vielleicht dann irgendein Bild, was super abstrakt irgendwo rumhängt und kein Schwanz bewegt und interessiert, oder? Also, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also,
ich weiß nicht, ich glaube, die Kunstgemeinde ist halt, die ist halt schon an sich super elitär, ne? Es gibt, in Deutschland gibt es so einen Jungen, ich weiß nicht, Michael oder so heißt der oder so ähnlich, ich weiß nicht genau, der sich auch selber dann halt als Künstler bezeichnet und halt auch ganz viele Bilder malt und verkauft. Der hat einen super eigenen Stil, der hat schon so als Fünfjähriger, glaube ich, damit angefangen, ne? Und die Eltern haben das halt so ein bisschen gepusht oder halt nicht ihn gepusht, sondern gesagt so, wir vermarkten dich jetzt ein bisschen mehr, weil du das gerne machst. So, ne? Also nicht, dass die jetzt irgendwie den da so gezwungen haben. Und das ist halt sehr umstritten in der Kunstgemeinde, weil man nicht mehr von dem Künstlergenie unbedingt ausgeht. Also du musst halt jemand professionell in deiner Tätigkeit, also du musst halt das, was du erschaffst, professionell machen oder halt kennen. Und er ist halt natürlich als Kind, kann er halt nicht Kunstgeschichte kennen und genau wissen, was er mit welchem Strich macht. Deswegen, ich glaube, also ich habe da nur gehört, dass die Kunstgemeinschaft, diese elitäre Kunstgemeinschaft, ihn dann halt nicht richtig als Künstler anerkennen will, während das vielleicht dann im Volksmund, in Anführungsstrichen, dann ihn halt doch dann als Künstler ansieht.
Okay, ja, ja.
Und deswegen glaube ich, also ist es vielleicht uns nicht unbedingt 100% zugänglich, was da alles so gemacht wird und was da in welchen Preisen vertickert wird und sowas, ne?
Und ich höre zum Beispiel auch sehr gerne Battle Rap, also es ist vielleicht auch nochmal so ein ganz anderes Beispiel. Und da weiß ich dann auch nicht, warum dann manches Gedicht irgendwie, was in irgendeinem Deutschbuch abgedruckt ist, mehr Value hat als dann so ein guter Battle Rap-Text, der mit künstlerischem Anspruch irgendwie sehr schön rund geschrieben worden ist. Mich stört das auch total. Also ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, dass mich das irgendwie
voll.
Das wühlt mich auf. Also so, das ist ein Thema, über das ich gerne irgendwie in dem Fall auch rede, weil ich finde es so naiv, aber wahrscheinlich, und dann sind wir wieder da, ist es genau das Elitäre, wie bei anderen Sachen. Die Frage ist ja auch, was ist ein guter Wein? Ist ein guter Wein ein Wein, den Weinkenner als gut bezeichnen oder einer, der von vielen Leuten gerne getrunken wird? Also, aber trotzdem gibt es halt immer so in der Kennerbranche, dass man auch, oder wie immer bei Menschen, dass man so gerne dieses elitäre Bedürfnis hat, zu sagen, ja, das ist nur dann elitär, wenn es quasi jetzt nicht der Masse zugänglich ist. Ne? Also eigentlich total lächerlich, oder?
Ja.
Also,
das stimmt. Ja, vielleicht ist vielleicht der Anspruch an Kunst noch, dass sie langlebig ist, ne? Dass du jetzt, wenn du beispielsweise, oder, also vielleicht ist dann alles, kann alles Kunst sein, aber es gibt dann höherwertigere Kunst und niedere Kunst, sodass du, weiß ich nicht, irgendeine Komödie hast, die dann auf irgendeiner, weiß ich nicht, auf irgendeine Serie referiert, die dann halt auch schon wieder in Vergessenheit, also wenn du dir was anguckst, einen Film anguckst und du verstehst halt nichts, weil das alles in einem gewissen Zeitgeschehen spielt, was alles nicht mehr die Zeit überdauert hat, dann ja, ist es halt vielleicht keine höherwertige Kunst.
Okay, dann, das weiß ich nicht. Dann sind wir vielleicht spannend schon bei der Frage. Ich finde, das führt ganz gut eigentlich. Eigentlich wollte ich noch was anderes sagen, aber das führt so schön zum Turtles-Film, weil auch der Turtles-Film, sicherlich, das kann man spoilerfrei sagen, sehr, sehr viel aus der bisherigen Popkultur referenziert. Und finde, das nehmen wir doch mal als Überleitung an, zu dem Film zu kommen. Normalerweise halten Katrin und ich das so, dass wir uns nicht viel vorher über den Film unterhalten, damit wir hier eine fruchtbare Diskussion haben. Irgendwie haben wir es gestern Abend nicht geschafft und haben so kurz über den Film gesprochen und haben festgestellt, dass wir den Film, glaube ich, ziemlich ähnlich sehen in der Detailabsprache, aber in der Meinung doch witzigerweise ein bisschen auseinandergehen, wie wir den Film finden. Möchtest du vielleicht anfangen, ganz kurz einmal zu erzählen, worum geht es spoilerfrei in dem Film und dann vielleicht für dich zu sagen, wie würdest du den Film bewerten und das aus welchen Gründen?
Okay, also in diesem Film geht es halt um die Turtles, die Teenager sind, die im Verborgenen leben, weil sie von den Menschen nicht anerkannt werden oder halt schon schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, deswegen sich immer bedeckt halten müssen. So, danke. Und aber eigentlich gerne in die Welt der Menschen halt reinkommen würden und sehen jetzt halt die Chance darin, wenn sie sich beweisen, also sie lernen halt April kennen und sehen halt mit ihrer Hilfe die Chance, sich den Menschen zu beweisen und dann halt auch beliebt zu werden oder ja, bekannt zu werden und dadurch beliebt zu werden. Und ja, sie wollen halt einen Feind, der gerade die Stadt angreift, besiegen. Das würde ich so spoilerfrei den Film zusammenfassen. Möchtest du noch was dazu sagen oder soll ich direkt zu meiner Bewertung kommen?
Nee, finde ich voll okay.
Gut. Meine Bewertung ist, also es ist alles sehr zweigleisig bei mir. Ich finde, auf der einen Seite ist es ein ganz, ganz geiler Stil. Also ich mag unfassbar gerne den Stil, in den dieser Film gezeichnet ist. Also dieses wirklich schmutzige Buntstift zeichnen, als hättest du mit so einem dicken Buntstift teilweise da rumgemalt und alles nicht so ganz klar und so, das sieht super cool aus. Der Humor, der hat mich auch total angesprochen, also ich als Mitte 30-Jährige saß laut lachend alleine mit meiner riesen Popcorn-Tüte, die ich mir vorher gekauft habe da und fand es total lustig, noch nicht mal die beiden Boys haben gelacht und die Kiddies haben den Humor vielleicht, glaube ich, nicht richtig verstanden und die Omis, mit denen sie dann da waren, war vielleicht auch nicht deren Humor, aber ich fand's geil. Und dann auf der anderen Seite haben wir halt die Story und diese Story hat mich nicht abgeholt. Also ich fand es einfach zu flach. Also es hat mich nicht befriedigt, so das zu sehen. Also es gibt auch Positives an der Geschichte. Das will ich nicht weglassen. Also das sind noch einige positive Punkte, die ich da mitnehmen kann. Aber weil ich halt Filme so liebe und denke, damit es für mich künstlerisch ansprechend ist, muss es eine längerfristige Perspektive dieses Films haben. Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Würde ich diesem Film tatsächlich nur 6 von 10 möglichen Punkten geben.
Okay. Ich finde es witzig, dass ich jetzt bei all dem, was Katrin inhaltlich gesagt hat, eigentlich sagen könnte, ja, sehe ich genauso. Möchte die Punkte aber trotzdem noch mal persönlich unterstreichen. Also der Artstyle wirklich fantastisch. Der Humor, finde ich, von seinem Pacing ist auch was wir so in der Art und Weise, finde ich, jetzt nicht so oft in den letzten Monaten oder Jahren im Kino bekommen haben. Der hat schon so eine eigene Art, wie er Gag setzt. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Das gefällt mir wirklich außerordentlich gut und möchte ich auch nicht missen wollen. Also fand ich tatsächlich auch nochmal sehr hervorhebenswert. Ich glaube, den Soundtrack hast du so noch nicht hervorgehoben. Der wirklich großartig. Also,
ja, da hast du recht.
Muss man auch sagen und auch fand die Action-Szenen sehr gut umgesetzt. Was die Story angeht, bin ich voll bei Katrin. Das ist so ein Film, der fühlt sich wieder so an. Es gibt so manche Filme, wo ich dann denke so, boah, hätten die mich den mal gucken lassen und dann einfach nochmal über das Drehbuch gehen lassen können, hätte man da richtig ein Meisterwerk draußen machen können und finde, dass da irgendwie sehr viel verschenkt wird. Es ist noch nicht mal mehr so, dass das richtig schlecht ist, sondern einfach man hätte sich an den richtigen Stellen irgendwie nochmal Mühe geben müssen und hat auch so ein bisschen dann das Zielgruppenproblem, was du auch gesagt hast, so wen will man am Ende damit abholen, weil man auf der einen Seite einen Film voller popkultureller Referenzen hat, die eben dann die, weiß ich nicht, Mitte 30-jährige Katrin im Kino laut zum Lachen bringen, aber eben voll an den jungen Menschen vorbeigehen und gleichzeitig holt aber vielleicht dann auch die Mitte 30-jährige Katrin die Story nicht so ab. Aber was bei mir da leichter war, ich mochte aber dann doch Aspekte in dem Film und in der Story. Also es gibt Teile der Story, die ich sehr schätze und ich mochte auch tatsächlich, auch wenn das total cheesy ist, wie sich die Story in gewisser Weise entwickelt und darüber kann man gleich im Spoiler mal genauer quasi diskutieren. Ich kann da jetzt auch keine Werbung für jemand anders für machen, aber auf einer persönlichen Ebene hat mich diese schießige Art angesprochen und würde es auch gar nicht unbedingt groß anders wollen, würde da vielleicht so ein paar Stellschräubchen anders drehen. Kann aber 100% nachvollziehen, was Katrin sagt. Deswegen würde ich auch sagen, objektiv, wenn man jetzt einen Film wegen der Story gucken will alleine, kann ich die 6 von 10 mitgehen, aber ich finde, da ist ja immer noch der Humor, der Artstyle und die Action, deswegen würde ich objektiv, glaube ich, eine 7 von 10 setzen und für mich persönlich ist es eine 8 von 10. Also,
du darfst gerne persönliche bewerten, darum geht's ja auch.
Ja, aber es geht ja trotzdem auch darum, dass wenn ich jetzt sage, so, hey Leute, hier bin ich ein bisschen, glaube ich, auch subjektiv von meinem eigenen Turtles-Bild aus den 90ern quasi geprägt und habe auch einfach Bock auf die Turtles gehabt. Aber tatsächlich ist es der beste Turtles-Film seit langem und habe mich sehr gefreut.
Das stimmt.
Und würde mich auch sehr freuen, wenn tatsächlich noch ein zweiter Teil in die Kinos kommt. Also
wird ja angeteasert. Tatsächlich im Film.
Ja, kann man so sagen. Ne? Also es ist ein zweiter Teil. Aber man darf jetzt eben kein Spider-Man, also quasi Spider-Universe-Film, wie heißen die jetzt gerade? Mir kommen gerade Across the Spider-Verse.
Ja, Across the Into?
Ja, Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse. Ich glaube, so heißen die beiden. Also das, also auf dem Level läuft der Film leider nicht. Das verpasst er einfach irgendwie. Also
Vielleicht ist es halt, also wo du es gerade sagst, vielleicht hat man dann so eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man halt vorher diese Art von Film gesehen hat mit diesem Artstyle. Ne? Also der versucht sich ja so ein bisschen daran zu orientieren, obwohl er schon anders aussieht auch. Ne? Also es ist halt eher dieses, dass man das Gezeichnete auch sieht, obwohl bei Spider-Man ist das ja nochmal vom Artstyle ein bisschen anders. Also es ist
ja, aber ich glaube tatsächlich, das müssten wir eigentlich nochmal in der Recherche nachgucken. Können wir vielleicht auch gleich zwischendurch mal machen, aber ich meine, dass auch irgendeiner zumindest von dem Team irgendwie beteiligt war an der Produktion. Also es war jetzt nicht, dass diese beiden Projekte komplett losgelöst voneinander sind.
Ja.
Sag mal, Katrin, hörst du das auch irgendwie?
Ja, stimmt, du hast recht, da ist irgendein Geräusch, ne? Was ist das?
Ja, so, jetzt nehmen wir kein Blatt mehr von dem Mund im Spoiler-Teil. Wer also den Film noch gucken möchte, sollte ausmachen. Ich würde einfach mal direkt starten, wenn es für dich okay ist, Katrin. Und würde einfach den Ausgangspunkt des Films vielleicht nehmen. Wir sind jetzt quasi wieder in einer neuen Origin von den Turtles. Also die Turtles gibt es ja auch im Prinzip seit den 80ern. Und wir sind halt eben nicht in dem quasi weder in dem Kevin Eastman und mir gerade fällt ein anderer Name nicht ein. Kevin Eastman und wie heißt der zweite Teufel?
Peter Laird?
Ja, es kann sein. Irgendwie ist Eastman griffbereiter. Wir sind, glaube ich, weder in der Anschöpfung konkret, noch sind wir in dem, was wir quasi in dieser 80er, 90er-Serie als Universum präsentiert bekommen, sondern wir kriegen eben hier einen Neustart und eine eigene Origins. Ich habe quasi ehrlich gesagt, es gibt, glaube ich, derzeit so eine relativ hochgelobte Nickelodeon-Turtles-Serie, die ich auch noch gerne gucken wollte. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kann also nicht sagen, ob es eine Verbindung dazu gibt. Aber wie gesagt, wir kriegen hier eine eigene Erzählung. Und es startet tatsächlich, das finde ich ganz interessant, mit Baxter Stockman, der eben Forschung betrieben hat zu Mutanten. Und weil er so ein krasser Außenseiter ist, wollte er sich dann aber stattdessen mit den Forschungen einfach eine eigene Familie erschaffen, um sich wohlzufühlen. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Ausgangspunkt. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Katrin? Würde mich interessieren, deine Meinung dazu.
Dass es so startet, finde ich ganz cool. Also, ich meine, es greift ja schon die Grundthematik des Films auf, Außenseiter sein. Und das beginnt ja dann schon bei Baxter.
Ja, einerseits das und ich finde auch, dass natürlich haben wir direkt auch einen Konzern dahinter oder Leute, die irgendwie auch Böses mit dem Mutter gehen oder mit dem Us wollen. Aber letztendlich wird die Erfindung ja gar nicht aus einem bösen Absicht heraus gemacht, sondern eigentlich, weil jemand wieder seinen Zustand verbessern möchte. Das finde ich, es ist gar nicht mal so schlecht geschrieben. Es wird halt der realen Welt irgendwie viel gerechter, weil die meisten Erfindungen der Menschen sind ja nicht aus bösen Absichten heraus entstanden, sondern hatten tatsächlich wahrscheinlich eher ja gute Absichten und wurden dann eben zweischneidig gebraucht. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass diese Ambivalenz eben...
Und da kommen wir zu Oppenheimer.
Ja, aber auch nicht heute.
Nein.
So, aber ja, sehr schön. Die 3 Stunden haben wir jetzt aber nicht. Genau, und das finde ich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genau. Jetzt würde ich jetzt nicht anfangen, den Film nachzuerzählen, aber dann eben von da aus ausgehen, kommt eben diese Firma und quasi will das Us an sich reißen und so gelangt es in die Kanalisation und wir haben dann eben die Turtles. Und dann kommen wir an den Punkt der Origins, der Katrin, glaube ich, sehr gestört hat.
Ja, es ist dann ja so, dass dass Meister Splinter den Turtles erzählt, warum er nicht an die Oberfläche will. Und er dann nochmal quasi erzählt, ja, ich habe euch halt gefunden und ihr wart dann in dem Us drin, ne? Und deswegen seid ihr da mutiert und er war, Splinter war selber, obwohl ich glaube, wird er überhaupt Splinter genannt in dem Film? Da bin ich mir gar nicht sicher.
Ich glaube, er wird nicht ein einziges
Mal. Der wird einfach
Mal
nur Vater oder so genannt. So
also genau, im Deutschen wird er, glaube ich, nicht Splinter
Dad
genannt.
Halt, ne? Genau. Und der war einfach eine normale Straßenratte, die sich dann halt durch die Gegend gefuttert hat und von allen gehasst wurde, weil halt Ratten in New York gehasst werden. Und er dann halt auch, als er die Schildkrötenbabys gefunden hat, dann mit dem Us in Berührung gekommen ist und dann halt zum Erwachsenen, zum Rattenmann mutiert ist, weil er halt schon älter war. Und die anderen waren halt nur Babys und deswegen war, was auch immer, 4 Schildkrötenbabys in der Kanalisation von New York zu suchen haben. Also das lässt der Film noch offen. Obwohl, es wird einfach gar nicht thematisiert. Das ist einfach so gewesen. Und ja, ich finde, darf ich jetzt schon bewerten oder wolltest du noch weiter erzählen?
Nee, ich muss ganz kurz nur, weil mein Gehirn es einfach nicht loslässt, dann kann ich es auch wieder loslassen. Mir ist gerade einfach eine KIZ-Line eingefallen. So viel zum Thema eben, Rap kann auch Kunst sein. und zwar aus dem Lied Straße. Ich kann sie nicht 100% wörtlich zitieren, aber sowas wie, ich bin wie Splinter, ich lebe in der Gosse nur ohne die Kröten. Also in dem Fall ist eben Kröten dann als Geld gemeint, ne? Aber das ist fantastisch. Also wenn das keine Kunst ist, weiß ich auch nicht, was mit den Leuten los ist. So, jetzt kannst du das gerne bewerten, das, wenn du das willst.
Ja, also ich finde, also in den alten Filmen gibt es ja halt mit Hamato Yoshi so, weißt du, so diese Hintergrundstory, dass da halt noch irgendwie viel, viel mehr hintersteht und dass noch alles aufgedeckt wird, ne? Aber hier ist es einfach so, es ist so ein bisschen. Naja, es nimmt, also nimmt sich halt 4 Möglichkeiten, ne? Es ist jetzt einfach so, da ist der Anfang. So, vorher war halt nichts. Und dann, ja, es macht es zum reinen Zufallsprodukt. Weißt du, es ist zufällig und zufällig waren wir dann alle da. Punkt. So, und das ist halt nicht so ein was Dramatisches, was man dahinter aufbauen kann oder irgendwelche schlimmen Storys. Also du hast ja echt so viel Potenzial, was da drin steckt. Und das ist einfach alles abgekattet und gesagt so, nein. Es ist jetzt einfach so Zufall, Punkt.
Aber das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich finde, ich verstehe voll, was du meinst. So hinter, also mit dieser ganzen Hamato-Yoshi-Story kann man eben auch sehr dramatische Sachen machen und verstehe auch, dass man da irgendwie was rausnimmt. Aber wenn man einen 1,5-Stunden-Film erzählen will, was ich auch wieder mal ganz interessant finde, der Film hat halt 1,5 Stunden, da muss man wahrscheinlich seine Entscheidung treffen. Und hier wurde eine Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, wir suchen uns Dinge, die brennpunktartig zur Thematik unseres Films passen sollen. Und deswegen würde ich sagen, es ist kein Zufallsprodukt, weil die Ratte ist ja ausgestoßen und nicht.
Und auch ein Außenseiter.
Genau, und auch ein Außenseiter und auch nicht akzeptiert und wird empfängt quasi von den Kröten oder von den Schildkröten quasi Liebe. Das sind die Ersten, die ihn akzeptieren. Und deswegen ist diese Begegnung und das, was da passiert, kein Zufallsprodukt und schneidet vielleicht sogar und bietet auch in der Zukunft sehr viel, was in dem Film vielleicht auch nicht in der Tiefe genutzt wurde, aber dass da eine ganz krasse innerliche Verbindung zwischen den Charakteren besteht. Also es erklärt sogar vielleicht an manchen Stellen dann viel besser, als das in der 90er-Jahre-Serie dann der Fall war. Warum fühlt er sich denn so krass als Vaterfigur oder als Figur für die verbunden? Ich finde das gar nicht so schlecht. Also
ja, allerdings, also, weißt du, so hat jeder dann das gleiche Problem. Weißt du, so, ob es Superfly ist, ob es Splinter ist, ob es April ist, ob es die Turtles sind, was es sind, alles Außenseiter. Und das ist also macht mich irgendwie nicht so richtig an. Also, es ist halt alles so, es läuft so auf einer Ebene.
Ich will es jetzt nicht,
Und du kannst halt, also, dein Argument, nur ganz kurz, dein Argument zu sagen, so, ja, das würde dann nicht in diesen Film reinpassen. Du kannst es ja einfach, also du hast so schöne Gelegenheiten, das einfach offen zu lassen. So, ne? Du musst es ja nicht klein erklären, warum das jetzt so und so passiert ist. So, du kannst ja auch einfach sagen, okay, also selbst wenn das so gewählt wird, dass es erklärt wird, dass Splinter einfach eine einfache Straßenratte war, kann es ja in dem Moment, wo er dann mit seinem Ninja-Moves anfängt, sein, dass einfach die Turtles sagen, ey, wie krass, der kann so gut Ninja, das kann ja gar nicht sein, dass der, oder Ninja-Moves halt, ne, dass der das allein nur durch Filme gelernt hat. Weißt du, so, es ist halt so ein bisschen, auch einfach zu sagen, okay, der hat sich das angeguckt und schon einmal ist er ein krasser Ninja-Meister. Es ist halt auch so ein bisschen unglaubwürdig. Ja, Katrin, unglaubwürdig in Filmen mit notierten Schildkröten. Aber du weißt, was ich meine. Es ist halt in der Also,
ja gut, ich verstehe, dass er quasi das Autodidaktische kann ich, aber wie gesagt, dann kriegen wir bei dem Film noch ganz andere Probleme. Was ich aber dann noch sagen möchte, ich möchte jetzt auch nicht wie so ein Ritter dafür kämpfen und weiß auch nicht, ob die das bedacht haben, aber klar verstehe ich das mit der Außenseiter-Thematik, dass das sehr, sehr hoch dann in dem Film ist. Aber hast du schon mal, wie oft hast du mit einer Person gesprochen, also wenn du deine prozentual dich in deinem Freundeskreis umguckst, die sagen, ja, zu Schulzeiten, da wurde ich aber auch gemobbt oder habe irgendwie das abbekommen, fühlte mich zeitweise wie ein Außenseiter, musste da irgendwie meinen Weg finden. Also jetzt setzt das mal in Prozentzahl zu den Personen, mit denen du gesprochen hast, die gesagt haben, nee, ich war super beliebt in der Schule und wenn, habe ich andere runtergemacht. So, aber das Witzige ist ja immer, in unserem Kopf ist es so, die große Gruppe ist eigentlich diejenige, die super beliebt ist und dann gibt es halt die paar Außenseiter. Aber wenn, entweder leben wir in so einer verzerrten Bubble oder das stimmt einfach nicht, weil jeder einfach irgendwie in diesen Kampf geboren ist und vielleicht hat sich sogar im Laufe unseres Lebens jemand von uns als Persönlichkeiten runtergemacht gefühlt und arbeitet das bis heute vielleicht dann nicht in einem Podcast, sondern in einer anderen Kunstform auf. Also, also deswegen finde ich diese Außenseiter-Thematik gar nicht so falsch bei so vielen Personen, weil es tatsächlich, glaube ich, was ist, was ganz viele Personen umtreibt. Oder würdest du meiner These, dass man witzigerweise mit verdammt vielen Leuten spricht, die das irgendwie erlebt haben, dafür, dass es eigentlich andersrum gesetzt sein müsste, zu- oder wegstimmen, würde mich noch ganz kurz...
Ja, also vielleicht, also ich weiß, dass ich halt auch in meiner Gruppe war, wo es halt andersrum war, wo wir in Gruppen Zusammengehörigkeitsgefühl hatten, nur eine Person halt super rausgefallen ist. Das war, also, und die könnte uns ja auch als die Mobber bezeichnen. Also, wir haben die halt immer noch versucht mit zu integrieren. Also, es war schon eine soziale Gruppe. Aber es war halt, also, diese Person war halt nicht beliebt, weil die einfach, ja, eine sehr laue Arbeitsmoral hatte und, ja, Sachen einfach gemacht hat, die sozial einfach nicht so gut angekommen sind. So. Und, aber das erzählst du ja nicht unbedingt. Weißt du, so, du sagst ja nicht so. Und dann war da noch, also,
das führt jetzt wirklich zu weit weg, aber wir müssen das als Thementalk mal aufheben. Das vielleicht machen wir es einfach beim nächsten Mal, völlig random, egal was für ein Film ansteht. Ja, die Frage ist, wenn du jemanden hast, der eine super laue Arbeitsmoral hat und du lässt das als Arbeitsgruppe, die keine laue Arbeitsmoral hat, raushängen und zwar ganz deutlich, indem du der Person zeigst, wir finden das jetzt nicht so geil, was du machst. Ist das dann Mobbing oder ist das kein Mobbing? Weil tatsächlich ich auch schon mal in diesem Zusammenhang gehört habe, dass jemand sagt, ich fühle mich aber jetzt gemobbt. Also es ist ein ganz spannendes Thema, finde ich aber auch ein Feuerfeld. Lass uns wieder direkt zurück zu den Turtles kommen.
Ja.
Also wir haben, glaube ich, da genug ausdiskutiert, dass man diese Entscheidung irgendwie so oder so empfinden kann. Willst du den nächsten Storypunkt nehmen, den du gut oder fandest oder der dich gestört hat oder irgendwas?
Also ich würde gerne einfach mal kurz auf die Turtles eingehen, weil die finde ich einfach sehr, sehr cool gemacht. Also ich mag sowieso gerne dieses junge Superhelden sein, ne? Also die Jüngsten finde ich immer so die coolsten. Und also dieses gerade, also Coming of Age ist so halt meine Lieblingsgeschichte, so, ne? Also dass man einfach so das Werden zeigt, so, ne? Und deswegen sind einfach so witzig cool drauf, so, also wie so entspannte Jugendliche, die einfach Quatsch machen. Und das haben die, finde ich, super cool eingefangen in den unterschiedlichen Charakteren auch noch.
Ja, ich glaube, ich habe mal gehört, dass die Jugendlichen, wir haben es jetzt natürlich auf Deutsch geguckt, aber die sehr viel auch improvisieren lassen haben und dann irgendwie Sachen reingeschnitten haben. Aber man hat das auch in dem Film eben das Gefühl, und ich finde aber auch, dass die Turtles, da sind sie ja ihrer Charakterisierung sehr treu geblieben, und aber das ist, finde ich, aber die haben das immer nett und ansprechend charakterisiert. Welches ist dein Lieblingsturtle in dem Film?
Ich glaube Michelangelo oder Donatello.
Okay, warum Michelangelo?
Das ist witzig.
Ich finde das
mit dem, ich nenne mich Mikkel und Angelo dann als Nachname oder irgendwie sowas.
Ich finde tatsächlich, mein Lieblingsturtle in dem Film ist, das hätte ich auch nie gedacht, ist Raphael, also dieser...
Das ist so schlimm, ne? Also Entschuldigung, aber die heißen Donatello, Leonardo und Michelangelo und dann gibt's Raphael. Ich will immer Raffaello sagen, immer.
Entschuldigung. Aber Raphael ist tatsächlich, glaube ich, mein Lieblingsturtle mit seiner diese Aggression, wo der so...
diese eine Stelle ist so, ich glaube, du hast ein Aggressionsproblem. Das ist kein Problem. Ich habe mich so weggeschmissen.
Tatsächlich ist meine Lieblingsstelle, wenn er den Gecko aus dem Bus tritt. Ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Sowas so, für mich ist das kein Problem. Mich stört das nicht. Und dann gibt es einfach so Faust, also quasi so einen Fußtritt ins Gesicht. Das ist einfach so großartig. Also, Ich finde den wirklich, der mit seinem Aggressionsproblem, das ist teilweise so lustig geschrieben und auch im Sinne von, dass das, also, in, also da sind wir wieder bei der Zielgruppentreue. Irgendeinem anderen Film würde das ja entschärft werden, aber das ist ja voll, also tatsächlich, er übt ja manchmal einfach Gewalt um des Gewaltes Willen aus, ne? Also, ich glaube, er killt auch Leute, oder? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Das
ehrlich gesagt, da habe ich nicht so drauf geachtet, aber ich glaube, es werden keine.
Also, nicht so richtig.
Also, es wird niemand so getötet, so in dem Film.
Doch. Es werden quasi, zumindest die drei Bösewichte werden von der Fliege quasi gekillt. Das sehen wir nur nicht. Also,
stimmt.
Es wird
ja auch von tödlichen Angriffen gesprochen, du hast recht.
Es ist aber auch so geil, dass man sich irgendwie rausgenommen hat, ich weiß nicht, ob es das in irgendeiner anderen Turtles-Vorlage schon gab, die ich nicht kannte, dass er als einziger seine Augenbinde als Bandana irgendwie trägt. So.
Stimmt.
Das finde ich voll großartig.
Das, also, ja, jetzt wo du sagst, ne, das ist mir während des Films gar nicht so richtig aufgefallen, aber ja, vollkommen. Ja, ich meine, die haben ja auch, also ich weiß nicht, ob das in der Serie damals so war, dass die alle gleich groß waren. Jetzt haben die ja so vier super unterschiedliche Charaktere gemacht.
Die haben ja auch die Haut so ein bisschen anders stilisiert. Auch das gab es schon mal. Aber, aber das Geile ist ja auch, das wollte ich auch gerade sagen, dass er sieht ja wirklich so aus, also wie die Michael Bay Pumper-Turtles. Und das fand ich auch super schön. Also ich weiß auch nicht, ob das eine bewusste Referenz darauf sein sollte, dass man gesagt hat, so, aber wir haben hier diesen einen Turtle, der einfach so übergepumpt aussieht. Ja. Fand ich gut.
Ja. Ja, dann, ich weiß gar nicht, wenn ich kann es jetzt nicht mehr 100% chronologisch abgehen, aber sie begegnen April und dann kommt diese erste Kampfszene. Vielleicht nochmal ganz kurz zu April. Sie haben April jetzt anders dargestellt, als ich glaube, bisher komplett dargestellt wurde, oder? Also, die ist einfach, also von ihrem Look her, also sie ist eine Teenagerin und sie ist halt von ihrem Look und von ihrer Hautfarbe und Haarstyle und alles, also ist jetzt nicht die. Megan Fox hat ja mal April O'Neil gespielt, ne? Und das ist, sagen wir mal, das hundertprozentige Gegenteil.
Ja, das finde ich nämlich auch wieder ganz nett, dass wir haben einfach so eine unsexy April, die irgendwie.
Das Einzige, was mich tatsächlich gestört hat, ist, dass ich die das erste Mal gesehen habe und auch während des Films, also sie kam mir so wenig teenagerhaft vor. Sie kam mir halt schon so wie Mitte 20 vor.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Also während die Jungs halt voll cool getroffen waren, war sie halt so. Also allein ihr Aussehen, so, ne, das, also ihre, weiß nicht, Körperform wirkte halt wie als wäre sie halt schon älter.
Kann ich 100% nachvollziehen.
Das war, was mich, also ich finde ihren Style fand ich total cool, dass sie den so gewählt haben und auch, dass sie selber Teenagerin ist und auch mit diesen Außenseiterproblematik zu kämpfen hat. Aber genau,
das stimmt. Was mich tatsächlich sehr gestört hat, jetzt kommt sowas, was Benny stört, ist dann die Stelle, wie sie April kennengelernt haben. Wenn du so ein, also ich weiß, dass wir eben jetzt in einem Film mit sprechenden Schildkröten und so weiter sind, aber wenn du einen Ninja-Wurfstern an den Kopf bekommst, beziehungsweise in deinen Helm rein, so, ich weiß nicht, ob ich noch so Bock hätte, mit den Leuten mich zu unterhalten, also, weil es ist ja doch durchaus eine recht gefährliche Waffe, und das finde ich irgendwie so, da frage ich mich so, hier wird so wirklich ein kompletter Zielgruppenwechsel irgendwie gemacht, wo man sagt, das spricht höchstens Kinder an, aber das kann ja keinen Erwachsenen mehr so in der Art ansprechen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, wo man denkt so, das hätte man locker anders gestalten können, indem der Wurfstern irgendwas trifft und die auf die aufmerksam wird, also, aber nicht sie direkt. Also, das wäre so leicht gewesen, diese Szene anders zu schreiben. Und ich finde halt einen Wurfstern direkt in Kopfnähe schon schwierig, also.
Da kommt der Fatty in dir raus.
Nee, aber kannst du das verstehen? Das ist so gefährlich. Also es bricht selbst in dem Universum, finde ich, irgendwie so die Charakterlogik. Ja, also.
Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Die klauen Lebensmittel und Haushaltswaren. Ich habe darauf gewartet, dass sie das Geld dafür da lassen. Aber ja, gut, woher sollen sie das Geld auch haben, ne?
Ja, aber das fand ich auch eigentlich ganz, also es ist natürlich, es ging mir auch so, wo ich dachte so, Moment, sind das die Turtles?
Das ist halt, aber, der Spidey würde das nicht so machen.
Genau, aber es ist im Rahmen von dem, wie die Orange geschrieben ist, quasi, und was Splinter mit den Menschen erlebt hat, schon irgendwie nachvollziehbar, warum sie das tun, ne? Also.
Ja, obwohl, also man könnte ja, also eigentlich könnte er ja, obwohl, nee, vergiss es. Ich wollte was Unsinniges sagen, das möchte ich gerne revidieren.
Ich glaube übrigens, die Videos, die er sich angeguckt hat, das habe ich auch irgendwo gesehen im Internet, aber sind, glaube ich, so, also ich habe, als ich gestern Abend noch einen Moment Zeit hatte, als du die Kinder ins Bett gebracht hast, habe ich irgendwie so ein bisschen was noch zum Film mir angeguckt. Ja. Aber die sind teilweise eben aus Jackie Chan-Filmen, glaube ich, auch zusammengeschnitten, aber teilweise auch aus so YouTube-Videos zu Kampf und sowas, so, also so Sachen, die du frei bei YouTube findest. Und das finde ich eigentlich auch schon wieder ganz cool. Nice. Also.
Ja, Jackie Chan ist vielleicht ganz wichtig nochmal zu erwähnen, weil Splinter von Jackie Chan synchronisiert wird im Original. Und ja. Bebop und Rocksteady von Seth Rogen und John Cena finde ich auch ganz witzig.
Was mir auch nicht aufgefallen ist, was auch ganz nett ist, also ging einfach zu schnell beim ersten Mal gucken, aber wenn die Turtles das allererste Mal auf dem Dach eingeblendet werden, haben die so komplett weiße Augen. So und,
stimmt.
Und dann erst kriegen die quasi ihre Pupillen und das dieses quasi die komplett weiß stilisierten Augen, so wurden die Ur-Turtles quasi alles stilisiert. Also an so nette Kleinigkeiten hat man auch gedacht.
Ja. Ach so, ja, und der Film, den die sich angucken, ist natürlich Ferris macht Blau. Auch ein sehr beliebter Film in meiner Kindheit. Was aber, ich glaube, das ist halt ein 80er- oder 90er-Jahre-Film. Ne? Und also, wo man dann, also ich sage immer 80er-Jahre, obwohl meine Kindheit ja eigentlich in den 90ern stattgefunden hat, weil der vorher vielleicht dann zu wenig hängen geblieben ist, wenn man noch zu klein war.
Aber da habe ich gedacht, dass gerade das müsste dich doch total ansprechen, so dieser Ferris macht Blau-Hook.
Ja, ich liebe halt Ferris macht Blau. Ich finde das, also ich.
Ja, aber es ist doch auch so witzig, dass Ferris versucht einfach die ganze Zeit aus der Highschool rauszukommen und die Turtles versuchen in die Highschool reinzukommen.
Ja, wie geil, ja, stimmt.
Das ist großartig, oder? Also
ja. Ja, und dann komme ich vielleicht zu der Hauptproblematik, die ich mit diesem Film habe, dieses dieses Außenseitertum. Also wir haben halt, die Turtles sagen, sie möchten halt was Cooles machen, um beliebt zu sein und dann halt in die Welt halt raus zu können. Ne? Und die gleiche Motivation hat dann halt auch April, dass sie sagt, so, sie will halt was Cooles machen, was Cooles aufdecken und den Prom Night hier wieder stattfinden zu lassen, damit sie halt von allen geliebt wird. Und sie sagt ja irgendwann so, es ist halt die falsche Motivation, die ihr habt oder die ich auch hatte, ne? Das müsste ich ablegen. Aber dann ist es halt so zum Schluss, ja, dann machen sie das und es kommt genauso, wie sie es wollten. Und was sollte denn jetzt eigentlich die richtige Motivation sein, das zu tun?
Ja, ja, das da bin ich 100% bei. Das ist halt sowas, wo ich sage, wenn man da jetzt mal drüber geguckt hat, das ist irgendwie so ein Writing-Fehler. Ich finde es total schön, was die da so versuchen einzubauen. Dieses so jetzt auf einmal helfen alle Menschen und alle sind super nett. Das finde ich, das ist viel zu selten in irgendwelchen Filmen, wo man einfach auch mal so einen plötzlichen Friede-Freude-Eierkuchen-Wechsel bekommt. Und da hätte man sich aber entscheiden müssen, so, ob man jetzt, und dieser Break, der müssen wir gleich auch drüber reden mit dem Friede-Freude-Eierkuchen-Wechsel. Also der ist ja auch so ein bisschen cheesy, dass ja, die im Prinzip die Bösewichte quasi sagen, so auf einmal so, ja, wir hatten nie eine andere Alternative und jetzt sind wir alle nett. Ich mag das total gerne, aber ich verstehe auch, wenn man das einfach zu rotzen, scheiße, schlecht geschrieben findet. So kann ich auch kein Gegenargument zu nennen. Warte, ich möchte ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, weil sonst kommen wir von dem, was du gesagt hast, so weg. Und dann kommt ja eben, dass das Ganze noch höher transportiert wird, dass April eben diese Nachricht in die Welt setzt und auf einmal sind auch alle Menschen so voll hilfsbereit, was ich voll nett fand, diese Szene mit alle sind so cool hilfsbereit. Hat mir richtig gut gefallen, aber irgendwie ist dann das Problem, wenn du halt vorher diesen Satz gedroppt hast, genau das, was du meinst, wir haben das aus der falschen Motivation gemacht, dann ist das ganz schlecht, weil dann kommst du eben genau in diesen Widerspruch, den du jetzt gerade nennst, dass am Ende es ja doch genauso läuft, wie sie es gesagt haben und das ist scheiße. Also entweder streichst du diesen Satz raus und führst es irgendwie so, nur ein bisschen besser, müsste man jetzt auch nochmal gleich drüber reden, zu Ende. Oder die Alternative ist, du musst in einen sauren Apfel beißen und zumindest irgendwer muss auch als Nichtheld vom Platz gehen. Das hätten zum Beispiel die Turtles sein können, indem sie sich erstmal wieder in die Kanalisation flüchten müssen und die Welt trotzdem gerettet haben, auch wenn sie nicht zur Highschool gehen können. So. Und da will der Film irgendwie, glaube ich, jeder von seinen vielen nicht vorhandenen Zielgruppen gerecht werden und verliert das einfach auch einfach, finde ich. Also das ist nicht gut. Also bin ich voll bei dir.
Ja.
Und da fehlte, glaube ich, jemand, der. Wir haben, glaube ich, auch 4 Drehbuchschreiber oder 3 oder sowas, ich weiß es nicht genau, aber da hätte, glaube ich, einfach mal jemand so einen Kopf eine Entscheidung treffen müssen und sagen müssen, so, wir machen das jetzt so und das ist nicht stringent sonst und das merkt man im Film an der Stelle an, also.
Na, das ist recht.
Sollen wir direkt über diese andere Cheesy-Wendung sprechen, also als die Mutanten dann einfach auf einmal kampflos die Seite wechseln?
Also sollen wir noch ein kleines bisschen chronologisch noch vorgehen, weil eigentlich da hatten wir so ein bisschen chronologisch angefangen und es gab noch so ein paar Sachen, die ich gerade noch davor, bevor...
Okay, du bist so zum Ende gesprungen.
Entschuldigung. Ja, das war dann, weil ich die eine Thematik rausgegriffen hat und deswegen zum Ende referieren musste. Egal. Also weil es gibt nämlich eine Szene, die ich sehr feiere an dem Film. Also es kommt sehr Positives von mir, ne? Obwohl ich ihn so schlecht bewertet habe, aber gemerkt hat, also mir gefällt halt auch vieles an dem Film, nur wie gesagt, ich finde die Story einfach zu flach leider. Was ich sehr cool an dem Film fand, war die erste Kampfszene, wo die einfach entdecken, wie sie im wirklichen Kampf und nicht nur im gelernten, studierten Kampf dann sind. Und es ist natürlich alles so ein bisschen hoppladihopp geht, ne, und noch nicht so richtig koordiniert und sie diese Autogangster da auseinandernehmen.
Fand aber nicht nur die Kampfszene, sondern auch danach, wenn sie quasi durch die Gegend gehen und aus den Leuten Informationen rausprügeln.
Ja, also das ist alles musikalisch auch so geil eingesetzt, ne? Also das
ist beides mega. Und das habe ich sehr selten, dass ich mir bei einem Film auch gerne die Kampfszenen angucke. Ja. Und das hatte ich bei dem Film schon, dass ich einfach meinen Spaß damit hatte, wenn die Toys gekämpft haben. Also.
Genau, und da ist vielleicht noch, also das hatte ich dir gesagt als Kritikpunkt, beziehungsweise ich dir auch die Frage gestellt habe, ich habe den Film in 2D gesehen und Benny hat den in 3D gesehen. Und in 2D, ich weiß nicht, ob ich langsam zu alt werde dafür, aber dieser Zeichenstil plus es ist sehr schnell, hat bei mir immer noch was sehr Verschwommenes hinterlassen. Also ich konnte nicht genau erkennen, was gerade auf dieser Leinwand passiert, weil es einfach ja für meine Augen nicht erkennbar mehr war. Und Benny hatte mir aber im Gespräch schon gesagt, dass er diese Problematik nicht hatte, was vielleicht daran liegt, dass der Film auch auf 3D schon ausgelegt war. Also das weiß ich nicht, aber das ist meine Vermutung.
Das kann sein, ja. Also es war auf jeden Fall nicht so extrem. Oder du hast halt einfach eine viel feinere Wahrnehmung und ich denke mir so, oh, war ja gar kein Problem. Und du denkst dir auch, wenn du aus meinen Augen gucken würdest, Alter, du hast ein Problem, aber du bist so schwierig, dass du noch nicht mal mehr merkst, wo dein Problem ist. Kann man jetzt tatsächlich nicht beurteilen, weil wir zum Glück nicht eine Person sind. Das sagt der Ehemann von dir. Ich ersticke gerade, du musst weitermachen.
Okay, alles klar. Genau, also da wir jetzt so ein bisschen im Mittelteil des Films sind, da können wir, glaube ich, wir haben schon auf viele Sachen da, sind wir schon zu sprechen gekommen. Ich glaube, da passiert das eben nicht so viel. Die Turtles versuchen das halt, also die Informationen da rauszubekommen, um halt ihr Ziel zu erreichen. Und an Superfly, den großen Bösewicht halt zu kommen. Vielleicht ist da noch erwähnenswert die Szene mit Splinter, der halt irgendwie seinen Jungs nochmal klar machen will, ja, die Menschen sind ja dann doch nicht so schlimm. Oder es ist, was war seine Motivation noch, als er diese ganzen Chris-Figuren aufgebaut hat? Diese Pappaufsteller.
Ich weiß ich auch nicht genau, was seine Motivation war, aber total großartig die Szene.
Ja.
Aber das ist halt sowas, wo man im Prinzip, das wird man vielleicht dann in 10, 15 Jahren, das ist das, was du meinst, vielleicht dann oder in 100 Jahren nicht mehr verstehen. Aber wobei, vielleicht müsste man noch einmal die Szene erwähnen, wenn sie auf, also die fand ich so ein bisschen noch besprechenswert, wenn sie quasi dann eben das Puke-Girl-Ding quasi in der Schule sehen, dass sie so unfassbar unsensibel reagieren. Und das wird sich ja auch nicht mehr so richtig aufgelöst. Kann man sich auch darüber ärgern, so, aber die suchen doch selber nach Anerkennung, die müssten doch empathisch wissen, wie sich April fühlt. Ich fand es jetzt aber gar nicht so schlecht, wenn man so drüber nachdenkt. Nur, das hätte der Film dann wieder ein bisschen ausbauen müssen. Die kommen ja aus dem Leben in der Kanalisation. Denen fehlt vielleicht auch so ein bisschen, wie man sich sozial ordentlich verhält. Und das hat der Film aber an keiner anderen Stelle gezeigt. Das wäre was ich mir dann irgendwie so gewünscht hätte, dass man entweder hier mehr Empathie von denen bekommt, oder eben versteht, weil die in der Kanalisation leben, sind sie nicht ganz so sozial kompatibel.
Ja, oder vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass sie April halt als eine von ihren anerkennen. Weißt du, so, weil genau diese gleichen Jokes würden sie unter sich machen.
Das kann natürlich sein, aber diese Szene fand ich auf jeden Fall, ist mir so aufgefallen.
Ja, es stört so ein bisschen, das stimmt.
Wo ich dachte, so tritt doch jetzt mal auf die Bremse, Leute.
Ja,
also.
Das ist ein bisschen Sympathie so raus, so, ne, das stimmt. Okay, sollen wir jetzt mal zu dem quasi den Gegenspielern kommen, dem bösen Team und das, was du auch vielleicht cheesy fandest.
Ja, genau. Also, ich würde jetzt die Szene überspringen, wo die in dieser Bowlingbahn waren. Es sei denn, du möchtest dazu noch irgendwas sagen und auch, wo die sich kennenlernen und diese ganze Verfolgungsjagd, sondern eigentlich schon direkt dazu gehen, wo sie quasi jetzt mit Superfly ihn da aufhalten wollen und im Prinzip wechseln dann ja sämtliche Bösewichte, auch Rocksteady und Bebop, quasi die Seite zu den Turtles und machen das, indem sie sagen, wir wussten gar nicht, dass wir eine Alternative dazu hatten, außer alle Menschen zu vernichten. Das ist cool, dann machen wir das jetzt so.
Ja, es kommt halt alles so ein bisschen sehr plötzlich, ne? Also es ist so ein bisschen Deus Ex Machina, weißt du, so, ja, okay, dann sind wir jetzt doch alle auf eurer Seite. So, ne? Es ist halt, und wir richten uns gegen die Person, die uns großgezogen hat, weil wir haben ja hier eine Parallelstellung von Splinter und Superfly. Splinter, der als erwachsene Ratte quasi sich den vier Schildkröten angenommen hat, und Superfly, dessen Erschaffer, Vater, / Erschaffer ja von dieser TCRI oder wie die heißt, da umgebracht wurde, und er dann halt als Kleinkind seine Geschwister, seine noch nicht ausgebrüteten Geschwister mitgenommen hat und großgezogen hat. Die halt beide in dieser Vaterrolle sind und auch von Menschen, also beide von Menschen gehasst werden. Nur der eine, ja, transformiert seinen Hass dann dahin, dass er sagt, ich vernichte die Menschheit, und der andere sagt so, ich halte mich bedeckt und verstecke mich vor den Menschen. So, und die, und ja.
Und ich weiß auch gar nicht, wo der Benefit eigentlich sein soll. Das Einzige, was sie offenbart bekommen in dem Moment, wo sie die Offenbarung bekommen, ist, naja, ihr lebt jetzt schon an einem abgelegenen Ort, aber ihr könnt auch mit uns kommen und dort an einem abgelegenen Ort leben. Und da leben dann noch vier Mutanten mehr oder fünf.
Ja, also wir akzeptieren euch halt, wie ihr seid, so, ne?
Und das ist halt so, ja, du hast schon recht. Also auch da finde ich so, ich finde die Wendung cool und kann der auch irgendwie was abgewinnen. Aber man hätte tatsächlich irgendwie das Ganze irgendwie motivierender machen müssen.
Ja, das stimmt.
Und das ist wirklich, finde ich, auch ein großer Fehler. Also ein großer.
Also deswegen, ich liebe ja das, was modernes Kino macht, dass er sagt, so Vielfalt ist was Tolles und zusammen sind wir stark, wir sind eine coole Gemeinschaft und wir sind alle individuell, wir sind alle anders so, und wir sehen vielleicht auch ein bisschen scheiße aus, aber es ist uns egal, weil wir finden uns cool und das ist halt das Beste so, ne? Also ich mag das gerne, dass eben Vielfalt gelebt wird im modernen Kino, aber hier ist es wirklich so vollkommen random.
Ja, ich möchte, achso, Sein, du möchtest noch dazu was sagen, sonst würde ich noch mal einmal kurz ein Stück zurückspringen, weil ich tatsächlich noch was gut fand. Also,
achso, okay, ja. Nee, ich wollte noch auch was ich gut fand, aber es kommt so ein bisschen, ja, es kommt auch irgendwann in, ja, egal, sag du zuerst.
Genau, das habe ich ja gestern, glaube ich, auch schon zu dir gesagt. Ich fand aber den eigentlichen Story-Ansatz zu sagen, dass diese Mutanten ja auch nicht von vornherein böse sind, sondern letztendlich, sie sind die Kinder von Baxter Stockman und erleben diese Gewalt der Menschen, und das prägt sie eben schon. Das ist eigentlich eine sehr krasse, tiefe Thematik, dass Kinder verdorben werden über die Gewalt von Erwachsenen. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ist eine sehr, finde ich, auch gar nicht wirklich zu verachten Thematik, über die man mal sprechen muss. Und das macht der Film, finde ich. Er schneidet sowas an, was ich sehr erwachsen finde. Und dann ist es ja auch so, die sind dann immer noch nicht per se böse, sondern machen eben die gleiche Erfahrung wie Meister Splinter und versuchen nochmal auf die Welt zuzugehen, erleben dann nochmal den Hass und verbittern erst dann.
Ja.
Das fand ich eigentlich ganz nett. Wobei ich auch gar nicht sogar, mir hätte auch schon das erste Verbittern gereicht, dass sie einfach sagen, wir sind verbittert, weil wir damals diesen Hass erlebt haben, obwohl wir doch nur eine Familie sein wollten. So.
Ja.
Das fand ich übrigens wirklich plausibel und gut. Aber das macht dann ja eben diesen Break sogar noch unplausibler, im Sinne von, warum reicht denn ein Gespräch, um all diese Erfahrungen aufzubrechen, ne?
Ja. Obwohl der Film vielleicht auch ein bisschen verschenktes Potenzial hat, ist, also ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber Superfly sagt ja, was wir dann mit den restlichen Menschen machen, die jetzt hier von uns überrannt werden, vielleicht stecken wir sie in einen Container und beobachten sie, oder wir schicken sie in den Dschungel. Also es sind ja klare Referenzen auf Big Brother und Dschungelcamp. Ich weiß nicht, ob er noch mehr sagt, ne?
Er sagt noch so, vielleicht domestizieren wir welche. Also es geht auch noch so ein bisschen darum, wie wir mit Tieren umgehen. Also ich finde das auch sehr coole, kurze Sozialkritik an der Stelle.
Ja, obwohl ich finde, die war so kurz. Also weißt du, so, da hätte man einfach nochmal eine schöne, fette Kritik, wie Menschen mit Tieren und wie unwertschätzend Menschen mit der Natur und Tieren halt umgehen, hätte man noch reinsetzen können. Aber vielleicht, ist die Zielgruppe da nicht die richtige, da hast du recht.
Aber ich fand, das war drin eben tatsächlich. Also mir hat das gereicht in der Kürze, wo man sagt, ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss, das ist genau das, wir Menschen behandeln Tiere vielleicht auch einfach dann nicht gut. Also, und dann finde ich, also so dieser Seitenwechsel ist komisch. Man muss auch sagen, das fühlt sich auch aus dem Turtles-Universum, zumindest aus denen, die ich kenne, ein bisschen komisch an, dass Rocksteady und Bebop so sagen und klanglos auf einmal auf der anderen Seite stehen. Aber gut, das ist jetzt so.
Ich weiß nicht, wie ist das denn in der Serie? Sind die dann auch so aufeinander fixiert und so Best Friends und versuchen immer so, oh nein, du hast dir wehgetan, komm her, ich umarm dich. Weißt du, so, oder keine Ahnung, so, dass die füreinander einstehen?
Nee, die sind eher so ein bisschen konkurrentiger. Also so ist es in meinem Kopf zumindest. Ich kann es jetzt aber auch nicht, weil es wieder so lange her ist. kann ich dir jetzt nicht 100% sagen, wie die exakt ausstilisiert werden. Naja, dann haben wir dann irgendwie das Superfly mutiert. Fand ich vom Optischen her ganz interessant.
Ja.
Aber auch da müssten ja nicht alle Probleme gegessen sein, nur weil das Us jetzt quasi einmal kurz ins Meer gefallen ist, müssten ja vielleicht noch andere Wesen damit in Kontakt kommen. Aber vielleicht wird das irgendwann später mal erzählt. Also, ja. Und dann kommt halt dieses ganze Endding und dann wird eben diese Attack on Titan-Referenz nochmal aufgegriffen. Das ist auch sowas, was ich, da fand ich so ein bisschen ungeschickt. Wenn man es nicht gesagt hätte, wäre es, glaube ich, cooler gewesen, als wenn man es sagt. Also, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke.
Ja, obwohl, also ich fand's total cool, weil es gab vorher dieses Attack on Titan-Ding. Übrigens, wenn ich jetzt ein 8-jähriges Kind bin und mit meiner Omi da diesen Film gucke, dann versteht weder meine Omi noch ich, was Attack on Titan ist. Oder ist das bei 8-Jährigen gerade so
ein
Ding? Nicht, ne? Weil, also, das ist ja schon ein recht harter Anime.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass 8-Jährige schon wieder anfangen, langsam sowas wie Attack on Titan zu kennen, aber nicht unbedingt bei einem 8-Jährigen. Man hofft es halt nicht, ne? Aber, aber ist es nicht viel cooler, wenn mir der selber auffällt, so, ah, Moment, die hatten die Attack on Titan-Referenz am Anfang und wie besiegen die den? Ach ja, so ein bisschen quasi so ähnlich wie bei Attack on Titan. Wenn dir das so dann irgendwie beim 5. Mal gucken irgendwie auffällt, ist das doch netter, als wenn der Film dich irgendwie so quasi nochmal drauf stößt, oder? Also.
Ja.
Aber.
Ja, obwohl, also ich fand's cool, weil ich hab's halt in dem Moment dann voll gefeiert, weil ich dachte, ah, wie lustig, so, das war halt schon vorher und keine Ahnung, ja.
Ich habe die Szene davor übrigens auch total gefeiert, weil das ist doch echt, so läuft es doch so, also so ging es zumindest mir so in der Schule, dass ich irgendwie so, ich mag was, der mag das auch, also könnten wir schon eine Connection haben und das habe ich so voll gefühlt, als wenn ich wieder zurückversetzt wäre in meine Entscheidung damals, wie mag ich Leute, ach ja, der hört auch so die gleichen Bands wie ich, dann haben wir vielleicht auch was, worüber wir reden können, der wird bestimmt nett sein, so, ja, ich weiß gar nicht. Und
nee, also, was ich noch sagen will, das zum einen, diese Leichtgläubigkeit der anderen Mutanten wird dann gleichgesetzt mit der Leichtgläubigkeit der Menschen. Also das, was du auch schon als cheesy bezeichnet hast. Weil da muss April O'Neil einfach nur einmal im Fernsehen sagen, das sind aber die Guten, das sind die Guten. Und dann sind alle Menschen auf der gleichen Seite. Also wenn das wäre schön, wenn es so funktionieren würde. Weißt du, so. Denn so die AfD, das sind die Bösen. Das sind die Nazis. Die wählen wir nicht. Weißt du, so, das wäre Träumchen. Nee, aber
das stimmt schon. Umso länger wir darüber reden, das ganze Ende ist furchtbar. Ne? Ja. Also es ist halt irgendwie so, als wenn man sich keine Zeit mehr gehabt hätte, den Film irgendwie beenden musste. Und
ja, obwohl, also vielleicht ist es halt dann, weißt du, so, wenn du es mit den einen machst, dann machst du es auch mit den anderen. Und dann, also weißt du, wenn du es mit den Mutanten machst, machst du es mit den Menschen. Und dann ist es halt wieder aufgehoben, weil es bei beiden gleich cheesy gemacht wurde. Keine Ahnung. Aber trotzdem bei dieser Endszene immer noch, also diesem Endkampf immer noch wieder cool ist, ist halt, also ich weiß nicht, es gibt so viele Kleinigkeiten, so viele kleine witzige innerfilmische Referenzen und auch, also die haben ja diesen, die bekämpfen ja dann dieses Superfly-Mutantenwesen mit in so einem Pizzatruck, ne, wo man dann ach so, oh, wie geil, ne, so, das ist cool. Oder, keine Ahnung, dann kommt dieser Taxifahrer, der sagt, ich bin nur ein Taxifahrer in New York, ne, was sie halt vorher sich irgendwann mal in ihrer Vorstellung dann auch hatten, dass das irgendwo ein Taxifahrer ist. Ich weiß gar nicht mehr genau was, aber am Anfang war das auch, ne, und dann ist das so witzig, dass der das dann da wirklich sagt und
Also es ist eh so, dass das so dieser aufgegriff, ich habe ja schon eben gesagt, also im spoilerfreien Teil, dass mir der Humor so gut gefällt, aber so, wie gesagt, so dummer Humor, das war irgendwie sowas wie so, es kommt irgendwie so hin, dann stellt sich das vor und so, sagt also, signieren Sie hier auf meinem Baby und dann hast du halt einfach so, am Ende des Films sind sie halt einfach berühmt und dann kommt einer vorbei und sagt so, signieren Sie hier auf meinem Baby und das ist einfach so doof. Es ist auch so, dass ich so erst, also ich weiß auch immer noch nicht, wie ich das bisher finden sollte, aber ich konnte so über, also so, dieser Melkmaschinen-Gag wurde ja auch irgendwie überausgereizt.
Überausgereizt, ja.
Wobei mir das auf einer Story-Ebene überhaupt nicht gefallen hat, weil ich hätte da mir eigentlich gewünscht, dass das Splinter mal irgendwie jetzt am Ende lernt, loszulassen und darüber haben wir noch nicht geredet. Ich finde das Design von dem jungen Vater Splinter mit diesem Afro, den er hat und diesem Schnurrbart, das ist so fantastisch. Also, das ist wirklich übergroßartig. Also,
ja, sowieso generell, also wie er halt als Vater so erscheint, ne? Also es ist halt so dieses, also er ist ja super klischeehaft als Vater, obwohl man muss ja sagen, als er junger Vater ist, ist das, also gerade dieser Afro und dieser Schnäuzer ist ja so 80er Jahre schon, oder?
Ja, das kann sein.
Also es ist auch vielleicht eine Referenz, so, also nicht so eine indirekte Referenz auf die alten Filme beziehungsweise auf die Serie.
Die Szene hat mich übrigens auch als Vater sehr angesprochen. Also das muss ich jetzt auch sagen, auf so einem emotionalen Kern, auch wenn er mit den vier Turtles auf dem Arm dann irgendwie die Kaiserstation verlässt, um mit denen dann irgendwie den Wunsch dazu erfüllen und er irgendwie auch so den Halt verliert und eigentlich nur zu seinen Kindern wieder möchte und die Kinder es ihm ja auch nicht richtig viel einfacher machen in dem Moment. So, das konnte ich so auf so einer ganz emotionalen Ebene als Vater sehr gut nachfühlen, diese Szene.
Okay, ja, verstehe ich.
Aber fühle ich nicht. Ich bin ja auch kein Vater, ich bin eine Mutter. Ich weiß nicht, gibt es noch was du loswerden möchtest? Sonst können wir auch den Podcast schließen.
Ich wollte noch etwas sagen. Ich wollte nämlich noch zum Ende hin. Da hast du mich durch diese Vater-Geschichte voll rausgebracht.
Entschuldigung. Sie liest gerade ihre Notizen.
Was soll ich denn? Splinter, genau, es ging aber noch um Splinter. Ist eine Ratte und er verliebt sich in eine Kakerlake.
Ach, Entschuldigung, wir haben noch gar nicht darüber geredet. Richtig. Also, das ist das ist ja, der ist der Humor des Films einfach mal so 100% anders, als er sonst ist, finde ich. Und zwar so richtig obvious Humor. Fand ich trotzdem witzig. Also,
ja, und auch dieses, sie küssen sich und dann die Jungs so, das ist ekelhaft, so weil es eine Ratte und eine Kakerlake ist, aber. Wenn sich Eltern küssen, dann reagieren Kinder ja auch oft so, ne?
Ja, aber es ist auch so dieser erste Kuss von den beiden.
Der so abartig, das Geilste war im Kino hinter mir. Weißt du, so, die küssen sich so und ein Kind hinter mir, was machen die da? Das ist ja so mega creepy aus.
Ja, also bei uns im Kino hat tatsächlich dieser Gag so voll die Wirkung erzielt, die er, glaube ich, alle haben wollte. Alle so, wow, und trotzdem gleichzeitig so, so einfach, das kam wirklich, wurde so gleichzeitig aus den Leuten rausgekitzelt, diese Geräuschkulisse. Also das hat schon wirklich voll Wirkung gezeigt. War aber auch total witzig, fand ich. Also genau, wenn er dann irgendwie, weil er im Prinzip ja auch vorher, also auch das ist gut aufgebaut, ne, weil er irgendwie sagt, ich gucke halt immer wieder in Apps, ob ich irgendwelche Mutantendamen treffe und dann verknallt er sich halt in die Kakerlake, also das ist schon, finde ich ganz schön.
Aber war nicht sein bester Freund auch eine Kakerlake ganz am Anfang, der dann zerquetscht wurde?
Stimmt. Ja. Und hat er dann gesagt, die ich dann gegessen habe, ist das eigentlich...
Ja.
Ja, das ist so eine Art von Humor, die ich meine. Die ist halt auch so, wo du denkst, so, in einem Kinderfilm, das ist so wirklich so voll an jeder Zielgruppe vorbei und das ist auch so knallhart, ne? Also, ja. Also es kommt einfach so in einem Nebensatz rausgerotzt, so. Also, es ist gar kein so subtiler Humor, aber der ist irgendwie so hinten dran geschoben, so. Das kennt man so nicht, ne? Aber,
stimmt, ja. Obwohl, das ist, glaube ich, so Seth Rogen-Humor. Also, wie ich ihn halt, also so die Filme, in denen er halt mitmacht, die ich gesehen habe, ist das so, ja. So.
Okay, vielleicht muss ich mir mehr Seth Rogen-Filme angucken, weil ich fand diese Art von Humor echt witzig. Also so, weil es ist halt immer so, du kannst ihn auch verpassen. Das ist das gleiche wie dieser Trailer-Gag, den wir jetzt hier nicht nochmal besprochen haben, aber
Du Ratte,
so, wir haben 2023. Das ist so, es kommt auch so nebenbei und es ist so ein Monster-Gag, so, also
Ja,
hattest du jetzt noch was oder?
Nee, das war das. Also dieses Wortum, das soll erzählen mit der Ratte und Splinter und genau.
Jetzt haben wir nicht dazu Ratte gesagt, dass Shredder noch angeteasert wurde.
Stimmt.
Müssen
in
man
der Post-Credit-Scene. Ja,
muss man abwarten.
Muss man abwarten. Also da wird so ein bisschen, ja, es könnte noch diese TCRI oder wie die auch mal heißt, die gibt's halt noch und die haben halt die Fliege eingefangen, also Superfly, der wieder zurückmutiert ist. Ja.
Ja. Könnte ein guter Film, könnte ein schlechter Film, könnte aber auch ein mittelmäßiger Film werden.
Yeah, schön gesagt.
So, ich finde am Ende, klar, wenn man nochmal drüber nachdenkt, kann man eigentlich diese 8 von 10 nicht halten. Jetzt sind sie raus, aber es war ja auch sehr persönlich, dass ich das gesagt habe.
Ja, ich finde das auch vollkommen okay. Und wir haben mal, also sonst sind wir mal sehr ähnlich und in unserer Bewertung. Ist auch mal schön, so ein bisschen, also wir haben jetzt eine unterschiedliche Bewertung, obwohl wir vom Gefühl her genau das gleiche im Film beschrieben haben.
Ja, außerdem, also vielleicht ist da der Unterschied, man muss ja auch nicht immer, also ich finde, man muss nicht jeden Film von der Handlung bewerten, ne? Also vielleicht ist das so ein bisschen der Fehler.
Das stimmt. Das stimmt.
Also es gibt ja durchaus auch Filme und da finde ich auch, der hat einfach eine gewisse Ästhetik, Unterhaltung und man kann ja auch von da aus.
Willst du sagen, ich habe einen Fehler gemacht?
Nein. Ich fühle mich halt nur schlecht, weil die Handlungen da sind echt schon, also manches davon ist so problematisch geschrieben, das ist schon, wo wir darüber gesprochen haben, dachte ich auch so, das tut viel mehr weh, als ich eigentlich im Kino empfunden habe, als es weh tut. So, aber bevor ich mich jetzt noch weiter darüber ärgere, ich weiß gar nicht, was unser nächstes Projekt ist, vielleicht Batman Forever. wir werden es feststellen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne spielkinderfreie Zeit, aber vergesst uns nicht, macht fleißig Werbung für uns, empfiehlt uns eurer Oma, eurer Großtante und euren Enkeln und habt einen schönen Tag. Tschüss.
Sehr schön gesagt. Bis dahin. Tschüss.